Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir haben ja drei Töchter zu Hause. Die Lina ist 10, die Emma 8 und die Amelie 6. Und ich habe natürlich die Chance genutzt und die drei gefragt. Hier, ich kann am Sonntag predigen in der Gemeinde und ich soll erzählen, was ein guter Vater ist. Was sagt ihr denn? Was ist ein guter Vater? Und die Amelie hat sich sofort gemeldet, hat gesagt, ja, wenn der Holz holt. Oder hat direkt noch was hinterhergeschoben, wenn er auch mal schimpft. Dachte ich auch, ne, war ich ja stolz auf so eine Rückmeldung. Und die Lina hat gesagt, wenn er seine Kinder lieb hat. Und meine Lehrerin, Frau Tillmann, hat gesagt, die Qualität des Vaters ist entscheidend. Tja, ist schon ein schlaues Kind. Ich hatte irgendwann mit ihr mal eine Aktion gemacht, dass wir einen Sonnenaufgang mal angeguckt haben. Sind wir früh morgens aufgestanden, Schlafsack eingepackt und sind dann zum Aussichtsturm. Und das hatte sie ihrer Lehrerin erzählt und das seitdem. Das ist Qualitätspapa, ja. Und die Emma, die hat gesagt, ja, dass der Papa mit mir kloppt, ja, das ist ihr wichtig. Also damit meinen wir, so Mädchen mögen auch mal Ringkampf, ne? Also dass man so ein bisschen sich einfach kloppt. Hier vorne direkt Fraktion, die versteht das, ne? Dass das einfach gut tut mal. Und die Emma hat gleichzeitig noch gesagt, aber schimpfen ist immer blöd. Also da habe ich wahrscheinlich bei der Emma entweder ein bisschen zu wenig gekuschelt oder blöd geschimpft, dass das bei ihr so angekommen ist. Aber ganz egal, was so deine Rolle ist. Du sitzt hier vielleicht als ein Vater mit Kindern und du denkst, Mensch, eigentlich bin ich doch echt dankbar, so wie meine Kinder so geraten sind bisher. Und irgendwie bist du auch ein bisschen stolz drauf. Vielleicht sitzt du hier auch als Vater, der sagt, Mann, ich sehe so viele Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte und ich kann vieles nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht bist du dann auch bei dem Thema, sitzt du hier als Betroffener. Vielleicht sitzt du hier als Mutter und denkst, wunderbar, jetzt gibt es mal eine richtige Packung für meinen Mann. Das ist mal gut, wenn jemand anders das mal sagt. Aber ich glaube, ich möchte dich auch mit ansprechen, weil als Mütter seid ihr ganz wesentlich Bestandteil von einer intakten Elternbeziehung und ein Vater ohne intakte Mutter kann nicht funktionieren. Ihr seid auch mit angesprochen oder vielleicht sitzt du hier als Jugendlicher, als Single, vielleicht hast du keine Kinder, vielleicht als älterer Mensch, aber du hast ein Anliegen dafür, dass du auch Menschen in deinem Umfeld, vielleicht als Mitarbeiter, vielleicht so als Freund, so geistlich prägen möchtest. Und wir reden ja bei uns in der Gemeinde immer wieder mal von so einem Bild, so ein geistlicher Vater zu sein, eine geistliche Mutter zu sein. Und heute Morgen geht es auch darum, also was ich hier erzähle von Vätern und Kindern, könnt ihr genau auch übertragen auf diese Beziehung, wenn ich für jemand anderen ein Vorbild bin, vielleicht so wie er sich geistlich entwickelt, wie er sich geistlich prägt als Mitarbeiter oder ebenso als Freund, dann bist du genauso mit angesprochen und kannst das genauso auch auf deine Situation übertragen. Und uns gemeinsam interessiert diese Frage, wo ich mich voll mit reinstelle, wie kann das denn gelingen, dass unsere Kinder sich stark entwickeln, dass unsere natürlichen Kinder oder geistlichen Kinder sich stark entwickeln. Wie können sie Persönlichkeiten werden, die fit sind, die Verantwortung tragen können? Wie können sie Kinder werden, die geprägt davon sind, dass sie Gott lieben, dass sie ihren Nächsten lieben, dass sie irgendwie Respekt haben vor Menschen? Wie kann das gelingen? Und ich möchte euch am Anfang gerne einige Bibeltexte vorlesen. Ich könnte noch viele mehr vorlesen aus der Bibel, aber da werden so einige prägnante Sachen gesagt. Und Jona, mach mal die Präsentation an, dass wir nachlesen, mitlesen können. Und es sind einige Aussagen, die ich total klasse finde. Ich fange einfach mal an, aus den Sprüchen. Altes Testament, Sprüche 17, Vers 6. Die Krone der Alten sind Enkel, Kindeskinder. Und der Kinderschmuck sind ihre Väter. Interessant, da normal hätte man erwartet, und der Väterschmuck sind ihre Kinder. Das ist ja so ein bisschen unser Gesellschaftstrend. Aber der Kinderschmuck sind ihre Väter. Interessante Aussage. Dann aus Malachi 1, ein Zusammenhang, in dem damals Gott an das Volk Israel eine sehr ernste Rede zu halten hat, weil einiges schiefläuft und echte Missstände da sind. Und da sagt er Folgendes durch einen Propheten. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung vor mir. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Und noch weiter aus Malachi, am Ende des Buches. Gott wird am Ende, wenn es gut läuft, er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land dem Untergang weihen muss. Das ist ganz faszinierend in diesem Buch, wie am Ende das deutlich gemacht wird, dass wenn das Volk Israel sich tatsächlich an alles hält, was Gott ihnen gesagt hat, und wenn das dann gelingt im Zwischenmenschlichen und überall, wenn es dann gelingt, da ist ein Kennzeichen dafür, dass die Herzen der Väter ihren Söhnen zugewandt sind und die Herzen der Söhne ihren Vätern zugewandt sind. Ganz faszinierend. Und dann aus Epheser 6, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und aus Kolosser 3, 21, ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. In anderen Übersetzungen steht so altdeutsch, dass sie scheu werden. Fand ich einen interessanten Aspekt. Und aus Hebräer 12, das starke Bild von der Beziehung von Vater und Sohn hier in dieser Welt auf Gott. Und überlegt euch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt. Ich könnte jetzt noch viele andere Texte mit anführen. Interessant ist, dass quer durch die Bibel das Bild von einem Vater zu seinen Kindern ganz stark als Bild, als Verständnis verwendet wird. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal in der Richtung, wie wir es auch gerade gelesen haben, sodass wir, wenn wir uns die Vaterbeziehung hier auf dieser Erde vorstellen, ganz natürlich, ich als Vater, meine Kinder, was ich daraus lerne, was ich kenne, was da gewohnt ist, wie wir das auch eben in dem Lied gesungen haben, wie ein Vater natürlich das ein Kind gibt, was es braucht, so auch Gott, dass von dieser Beziehung, die wir hier auf dieser Erde haben, ein Rückschluss gezogen werden kann auf die Gottesbeziehung, wer Gott ist. Gott stellt sich dadurch vor und wenn wir ein Bild eines Vaters haben, ist uns das eine Hilfe, Gott zu verstehen. Also in diese Richtung einmal und dann genauso von der anderen Richtung. Dass deutlich wird, dass Gott derjenige ist, der eigentlich der Urheber von aller Vaterschaft ist. In Epheser 3 steht das ganz interessant. Und dass von daher Gott auch derjenige ist, der ein Vorbild dafür ist, wie wir als Vater oder auch als Ehemann sein sollen. Das geht also in beide Richtungen. Und das finde ich sehr interessant. Und auf den Punkt gebracht von allem, was hier so drin steht, würde ich Folgendes sagen. Es geht im Kern darum, dass Kinder ihren Vater ehren und so ein zugewandtes Herz dem Vater gegenüber haben. Dass die Kinder ihren Vater ehren und ein zugewandtes Herz haben. Also, dass das nicht eine kalte Beziehung ist, sondern dass irgendwie das Herz nah beieinander ist. Und dass der Vater von seiner Perspektive die Verantwortung hat, die Kinder so zu erziehen, dass sie das gerne wollen. Dass der Vater also seine Kinder so erzieht, dass sie das wollen und auch können. ihn zu ehren und auch so ein zugewandtes Herz zu haben. Und interessant ist ja, dass Gott das sogar in den Geboten am Anfang schon mit einer Verheißung verknüpft. Dass er sagt, wo das wirklich gelingt, da ist die Auswirkung davon, dass euer Leben gelingt. Da ist die Auswirkung Frieden, Gerechtigkeit und so weiter. Vielleicht sitzt du hier als jemand, der so ein nicht so gutes, natürliches Bild seines Vaters hat. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater fehlte oder besser gefehlt hätte, weil er irgendwie schief drauf war, so seine Vorbildfunktion nicht wirklich wahrgenommen hat. Und vielleicht fällt es dir auch schwer, immer wieder über dieses Vaterbild nachzudenken, weil du merkst, das trifft so Wunden bei dir in deiner Biografie, in deiner Geschichte. Und ich möchte dir an dem Punkt wirklich Mut machen. Da kann gerade auch das Beschäftigen mit diesem Thema, auch das Entdecken der Bibel, wo immer wieder dieses Vaterbild verwendet wird, eine echte Hilfe sein. Dein Vaterbild, was du hast innen drin oder was dir gegeben wurde durch dein Aufwachsen, dass du das neu entdeckst, dass du das neu von Gott füllen lässt. Und das finde ich gerade eine wunderbare Chance, dass gerade auch wenn das mein natürliches Bild von meinem Vater irgendwie angeknackst ist, dass dieses Bild, was uns in der Bibel vorgestellt wird, dass wir von daher unser Vaterbild schärfen können und dass diese Verletzungen, die da sind, dass die blasser werden und Gottes Vaterschaft viel stärker und klarer wird. Und das finde ich von daher total faszinierend. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du dich da an der Stelle so angesprochen fühlst. Ne? Aber ganz praktisch, wie geht's denn? Wie kann das denn gelingen, dass ich als Vater meine Kinder so präge, dass sie mutig sind, dass sie stark sind, dass sie mir Ehre geben, dass sie Gott lieben, auf Gott ausgerichtet sind, dass sie Ehrfurcht haben, dass sie Respekt haben vor anderen Menschen? Wie gelingt's? Und die Frage stelle ich mir, wie ihr euch die vielleicht selbst genauso stellt. Und ich kann da eigentlich auch nur drüber reden, genauso als herausgeforderter, Betroffener und Aktiver und auf allen Ebenen. Ich möchte zwei Beispiele aus der Bibel nehmen, die eigentlich so die fettesten, größten Dinge sind, die wir eigentlich so finden können. Im Alten Testament als ein ganz großes Ereignis ist der Auszug von dem Volk Israel aus Ägypten. Also Gottes Rettung von seinem Volk aus Ägypten. Das zieht sich durch fast alle Bücher. Das ist das ganz, ganz große Ding im Alten Testament. Und in dieser Rettungshandlung wird etwas deutlich, was ich gleich noch entfalten möchte, wie Gott sich da als Vater erweist. Und genauso im Neuen Testament, das ganz große Ding im Neuen Testament ist, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Welt schickt, um uns als Menschen zu retten. Das ganz, ganz große Ding. Quer durchs Neue Testament, das große Thema, das zu verstehen. Und das ist letztendlich Gottes Liebesbeweis an seine Geschöpfe, an uns als Menschen. Das ganz große. Und wenn wir das so abstrakt uns ansehen, bedeutet das, dass hier in diesen Beispielen Gott in drei Richtungen gehandelt hat. So möchte ich es gerne mal versuchen zusammenzufassen. Das erste, dass Gott durch sein ganz praktisches Handeln seine Liebe gezeigt hat. So, Volk Israel wird bombastisch gerettet aus Ägypten. Das haben die alle miterlebt, erfahren, mitgelitten, Schiss gehabt, sind durch. Und dann haben sie diese Befreiung erlebt. Das zweite, Gott kommuniziert das. Gott hat nicht das einfach gemacht und dann das nicht erklärt, sondern Gott hat aus allen Rohren geschossen, um das seinem Volk zu erklären, was da passiert ist und warum er das gemacht hat. Dass er seinem Volk Israel, dass er das rausgeholt hat, um das jetzt, dass es sein Volk ist, was er jetzt mitnimmt. Und genauso im Neuen Testament übertragen, auf allen Ebenen wird geschossen mit der Kommunikation, warum Gott seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat. Das erklärt Gott. Das wird nicht einfach nur gehandelt. Gott erklärt das auch. Gott redet. Gott kommuniziert das. Und das Dritte, was deutlich wird, ist, dass in diesem Ganzen, in diesem Rettungshandeln, in diesem Liebesbeweis Gottes, korrigiert Gott auch. Das ist dann fast die zweite Hälfte vom Alten Testament, dass Gott das Volk Israel immer wieder korrigiert, auf diesem Weg drauf zu bleiben. Und das manchmal sehr krass macht, manchmal sehr liebevoll, manchmal sehr hammerhart. Und zwar korrigiert, damit die Menschen, die er gerettet hat, seine Kinder, damit die auf dem Kurs bleiben. Auf dem Kurs dahin, wo das Leben gelingt. Und genauso im Neuen Testament, dass Gott auch da redet, die Gemeinde formt, herausfordert, Sachen aufdeckt, korrigiert, mit dem Ziel, auf Kurs zu bleiben. Dass das Leben gelingt. Und dass wir auch das, was Gott uns da in seinem Liebeserweis geschenkt hat, dass wir das tatsächlich auch erfahren können und ausleben. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich breche es mal ganz langsam runter und ganz einfach runter, dass ihr es auch merken könnt. Ihr müsst euch 3 Ks merken. Kuscheln, kommunizieren und korrigieren. Wenn ihr euch das merkt, dann reicht es schon, ne? Dann könnt ihr abschalten. Kuscheln, kommunizieren, korrigieren. Das als diese 3 Sachen. In seinem Handeln zeigen, darüber reden, das erklären und dann auch korrigieren. Lina ist gerade so in dem Alter, ist unsere 10-Jährige, die so jetzt so langsam Richtung Pubertät schlittert. Und das sind so Verhaltensweisen, ich kannte das vorher gar nicht, das hat mit logischen Sachen wenig zu tun. So meinem Typ entsprechend mache ich das so, wenn komme ich nach Hause zum Mittagessen oder so, Schulklamotten, Schulranzen steht im Flur rum, irgendwas liegt am Boden. Dann ist so meine erste Reaktion, ich weiß, wem das gehört, zack, Kommando, komm bitte her und räum deine Sachen auf. Ne? Und die Lina ist dann eben öfters diejenige, wo ich das mal sagen muss und sage, Lina, komm runter, räum bitte deine Sachen weg hier. Und auf einmal fängt die an zu heulen. Ja, ich denke, warum heult die denn? Ne? Ich kann doch einfach die Sachen holen und die Sachen wegbringen. Und wenn ich dann hingehe und dann, wenn wir dann miteinander darüber reden, dann kommt auf einmal, ja, ich bin so hässlich oder keiner liebt mich. Ich denke, hol doch nur deinen Schulranzen, natürlich, wir lieben dich doch und so. Ja, hat doch damit nichts zu tun und sowas, ja. Und interessant ist, das passiert immer wieder und da lerne ich gerade im Moment total dabei, dass bei dem Korrigieren, was so normal ist, liegt vor Augen, muss korrigiert werden, mache ich. Korrigieren trifft ganz, ganz zentral, gerade bei Kindern, in die Identität. Wenn mich jemand korrigiert, ist das als allererstes mal eine Ablehnung von mir. Der mag mich nicht. Ja, oder ich bin blöd. Ja, oder ich bin hässlich. Ja, was ein Schulranz mit hässlich zu tun hat, ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber ja. Auf jeden Fall, das kommt so. Und das ist bei uns Erwachsenen, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch schnell das Problem. Wenn wir mal kritisiert werden und sowas, ja, merken wir, dass das trifft innen drin. Und wenn ich nicht sicher in meiner Identität bin, dann werde ich, entweder meide ich dann die Leute, kipp um, kann nicht mehr schlafen, weil ich nur dran denke und so weiter. Das heißt, wo korrigiert wird, muss die Identität klar sein. Da muss klar sein, wo ich meinen Wert herziehe. Da muss die Liebesbeziehung stimmen. Das muss kommuniziert werden und da muss gekuschelt werden. Ja, übertragen auf ein Kind. Und ich habe das jetzt mittlerweile gelernt. Ja, also natürlich korrigiere ich meine Kinder, aber ich muss kuscheln. Ja, ich muss kuscheln und meine Liebe kommunizieren. Das ist total wichtig. Und wenn diese Grundlage da ist, dann kommt auch Kritik, kann man aus Kritik lernen. Und Kritik muss sein, damit ich mich überhaupt orientieren kann in eine Richtung. Und an dem Punkt merke ich das, wie entscheidend das ist, was auch quer durch die Bibel immer wieder deutlich wird, im Alten Testament oder im Neuen Testament, dass Gott von seiner Perspektive aus Liebe handelt. Und dass seine Liebe zu uns, dass das die Grundlage ist für alles andere. Ja, das ist, so fangen die 10 Gebote an, so fängt alles Mögliche an. Wenn ich das verstanden habe, wenn meine Identität klar ist, dann kann ich auch Kritik vertragen, weil ich mich daran korrigieren kann und eine neue Richtung einnehmen kann. Und dafür brauche ich eben, dass ich das erfahre. Deswegen müssen wir als Väter, geistliche Väter, kuscheln. Vielleicht sogar wirklich mal, Horst, mit deinen Jungs. Ich weiß es nicht. Aber kuscheln kann genauso da bedeuten, dass ich die Wertschätzung mit rüberbringe. Dass ich das nicht nur sage und kommuniziere, sondern dass man das auch erlebt. Zum Einladen zu meinem Geburtstag, Beziehungen leben, ja, wo ich das deutlich machen kann, ich schätze dich, ich habe dich lieb. Dass das deutlich wird. Und was mit dazugehört, ist, dass die Art, wie ich als Vater lebe, die kopiere ich automatisch. Und ich muss als Vater verlässlich sein in dem, wie mein Kind mich wahrnimmt. Das heißt, wenn ich an dem einen Tag so bin und an dem anderen Tag so, weiß mein Kind nicht mehr, wo ich mich orientieren muss. Da weiß ich das nicht mehr. Mal ist es so, dass ich auf dem Schoß sitze und einfach so gestreichelt werde und angenommen bin und ich mich toll fühle. Am nächsten Tag werde ich grob runtergeschubst und irgendwie blöd angebrüllt. Und das verunsichert ganz tief innen drin. Und das erleben wir, übertragen wir es auf die anderen Beziehungen genauso. Ein Mensch, der einfach sehr freundlich mir gegenüber ist, mich freundlich grüßt und mich vielleicht dann anders mal irgendwie total blöd anraunst, da bin ich total irritiert. Und deswegen ist eine Herausforderung, eine Verlässlichkeit zu haben, in dem, wie Kinder uns wahrnehmen können oder wie wir als geistliche Väter wahrgenommen werden können. Und da wieder ein Beispiel aus Hebräer 13, Vers 8. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeiten. Stellen wir uns mal vor, dass wir Gott so kennen würden, dass Gott sich ändert. Dass wir mal merken, mal vergibt er uns alle unsere Schuld und mal doch nur ein bisschen. Und dann müssen wir uns so und so wieder verhalten, damit er uns wieder vergibt. Oder dann zählt mal das und dann zählt mal das. Wenn das Grundlage für unseren Glauben wäre, dass wir uns nicht auf Gott verlassen könnten, dass Gott der gleiche ist vor 2000 Jahren, dass das, was Jesus gesagt hat damals, dass das heute noch gilt und morgen noch gilt und übermorgen, wenn wir uns da nicht darauf verlassen könnten, das wäre eine Katastrophe. Da könnten wir überhaupt gar keine Glaubensbeziehung leben. Auf was sollten wir aufbauen? Und übertragen auf unsere Väterbeziehung oder auf unsere Elternbeziehung oder geistliche Väterbeziehung, dass die Menschen, die wir in unserem Umfeld prägen, die müssen an unserem Leben eine Konstanz erleben. Ja, dass wir verlässlich sind in unserem Verhalten, in unserem Korrigieren, in unserem Kommunizieren und auch in unserem Kuscheln. Interessant ist, bei uns am Mittagstisch passieren immer ganz viele Sachen und wir müssen so oft lachen, weil wir eine recht kommunikative Familie sind und wir sind kurz davor, Gesprächszeiten einzuführen beim Essen, um irgendwie zu überleben. Und jetzt letztens hatten wir eine Aktion, das war witzig, meine Schwester hat auch drei Kinder und die älteste Tochter von denen hatte Geburtstag. Und dann machen wir es in der Regel so, dass wir anrufen. Mama, du informierst manchmal, erinnerst, ne, dass wieder ein Geburtstag ist. Und dann haben wir angerufen und natürlich ein Ständchen gesungen. Und dann haben irgendwie am Telefon haben die erzählt, dass sie heute Nachmittag in den Wielpark fahren, um dann im Wielpark ein bisschen Geburtstag zu feiern, so mit der Familie. So, und ich weiß gar nicht, wer von uns da am Telefon war. Und ich habe dann für mich gesagt am Tisch, oh nee, ohne dass sie es mitgekriegt haben natürlich. Ne? Oh nee, Wielpark, heute Nachmittag überhaupt keine Lust. Ne? Zu viele Menschen und einfach da rumrennen und rumsitzen, da habe ich keinen Nerv drauf. Ne? Ich am liebsten, komm, lass uns in den Wald gehen, irgendwas machen oder irgendwie ein bisschen bewegen oder eine Fahrradtour machen oder sowas. Ne? Amelie, direkt das Telefon. Chiara, der Papa hat keine Lust, mit euch in den Wielpark zu gehen. Der will irgendwas anderes machen. Ja? So. Und ich sage, oh, ruhig. Und also die Beziehung zu meiner Schwester stimmt wieder. Ne? Das haben wir klären können. Aber das ist für mich ein Erlebnis gewesen, dass das, was die Kinder an mir sehen, dass das eins zu eins wird erstmal übernommen und natürlich gelebt. Wenn ich grob bin in meiner Kritik, mal hart anpacke irgendwo, wenn mir der Kragen geplatzt ist, ja, da kann ich beobachten, dass direkt danach bei einem Streit auch derjenige, der das miterlebt hat, hart anpackt. Ja, das ist sofort die Übertragung. Ja. Werd ich laut beim Schimpfen, ja, dann, wenn die anfangen zu schimpfen, die Kinder fangen laut an zu schimpfen. Das heißt, das, was wir leben, was ich lebe, wie ich mich verhalte, dass Kinder kopieren das. Irgendwann reflektieren sie das zum Glück und entscheiden dann, will ich das annehmen oder will ich es nicht annehmen. Aber der ganze Beginn ist erstmal so, ich übernehme das, was ich sehe und das lebe ich. Und da kommt auf uns als Väter eine gigantisch große Rolle zu. Das heißt, dass wir von dem, wie wir unser Leben führen, wir sind quasi die Kopiervorlage für unsere Kinder. Und das, was wir uns wünschen für unsere Kinder, das müssen wir leben. Und für mich waren so aus meiner Biografie ein paar echt dicke Schlüsselerlebnisse. Ich war als Kind und als Teenie, aus meiner Wahrnehmung, also war ich recht zurückhaltend. Ja, also ich hab mich nie vor viele Leute gestellt und so, das habe ich gar nicht gerne gemacht. Ich hatte in der Regel bei Weihnachtsspielen von der Sonntagsschule, war ich Straßenfeger oder ich stand am Tempel und habe einen Spieß gehalten oder irgendwie sowas. Ja, ich hatte keine Hauptrolle, keine großen Texte zu sagen, keine Lieder vorgesungen und sowas. Ja, das war nicht mein Ding und das lag auch ganz wesentlich daran, dass ich mich einfach über manche Dinge so geschämt habe. Ja, mich so ein paar Hemmungen hatte, die mich irgendwie so zurückgehalten haben, ne, mit meinem rollenden R, eine Zahnlücke, dann, dass so mein Hinterteil ein bisschen kräftiger ist als beim Durchschnitt oder sowas, ja. Und das waren Dinge, wo ich das für mich entdeckt habe, später, das sind Sachen, die mich persönlich hemmen, mich irgendwie mutig zu entfalten, Verantwortung zu übernehmen, mutig zu sein, was zu sagen, nach vorne zu gehen, die Richtung anzugeben. Und ich habe dann zum Glück, da bin ich Gott sehr dankbar für, sehr viel Ermutigung erlebt und tolle Leute in meinem Umfeld, ja, wo ich dann so als Teenie da durchgeschlittert bin und irgendwann gemerkt habe, Mensch, das bin ich, so bin ich, kann ich drüber lachen, kann ich annehmen und das ist gut so. Und da richtig so Frieden drüber gefunden habe und so meine Identität gefunden habe und nicht davon meinen Wert abgehängt habe, abhängig gemacht habe. Ne? Und mittlerweile merke ich auch, Zahnlücken haben auch einen Vorteil, da ist alles schnell gereinigt, ne? Und so weiter. Und ich merke aber, das jetzt übertragen auf meine Beziehung als Vater, wenn ich selbst, ich sag mal, so unter Hemmungen leide, unter einem wackeligen Zentrum in meinem Leben, wenn ich selbst mit meiner Identität nicht klarkomme oder da in Unruhe bin, keinen Frieden gefunden habe, dann kann ich das auch nicht nach außen an meine Kinder weitergeben. Und wenn wir mutige Kinder haben wollen, die respektvoll sind, die Überzeugungen haben, die ihr Leben auch nach außen tragen, dann müssen wir bei uns anfangen, Baustellen anzupacken und zu klären. Dann müssen wir bei uns anfangen. Und ich habe euch das deswegen erzählt, weil mir das persönlich so wichtig ist und weil ich merke, dass das auch bei uns eine ganz große Rolle spielt. Also wenn ihr immer wieder, kriegen wir das Feedback von unseren Kindern, dass eure Kinder so, die sind irgendwie so frei. Ja, ich weiß nicht, ob das ein verkappter Hinweis ist, dass sie eine große Klappe haben oder sowas. Ne? Ich nehme es erstmal wörtlich als Kompliment. Aber ich merke, dass dieser Mut, auch sich mal vorne hinzustellen, freier zu sein und so weiter, dass das ganz wesentlich damit zu tun hat, dass ich selbst auch da frei geworden bin. Also kopiere ich das. Und wir sind als Familie nicht unbedingt eine Musterfamilie, was so eine sehr strukturierte christliche Erziehung angeht. Dass wir jetzt strukturierte Familienandachten haben, planen, wie wir in 365 Tagen mit der Familie durch die Bibel kommen und so weiter. Das haben wir alles nicht. Aber was uns als Grund total wichtig ist, dass wir unser Leben, unser Glauben auch ganz, ganz offen mit den Kindern leben. Das heißt, ruft jemand an, wo erzählt wird, dass er krank ist oder irgendwie Schwierigkeiten hat, dann beten wir mit den Kindern gemeinsam für die Situation. Also, dass wir die Kinder versuchen, auch in unser Glauben, unser Beten, unser Denken mit reinzunehmen. Und dass wir sehr darauf achten, dass wo wir selbst uns wünschen, dass unsere Kinder so werden, dass wir das selbst auch bis aufs Verrecken selbst auch tun. Und wenn ich merke, ich will nicht, dass ich Kinder habe, die nur negativ reden, dann darf ich selbst nicht mehr negativ reden. Wenn ich nicht will, dass meine Kinder immer nur abstimmen, war der Gottesdienst jetzt gut oder schlecht, ja, dann muss ich selbst aufhören, davon zu reden. Dann muss ich selbst da ein Vorbild sein. Wenn ich will, dass meine Kinder ordentlich streiten lernen, ja, dann muss ich selbst ordentlich Konflikte lösen. Vielleicht auch in der Ehe, vielleicht Erziehungskonflikte, die da sind. Dann muss ich meinen Kindern zeigen, wie das geht. Und da Licht reinlassen. Und da verständlich, wir nachvollziehbar werden, in dem, wie ich das selbst vorlebe. Und ich möchte euch an dem Punkt einfach Mut machen. Also mir macht das nämlich zum Beispiel Mut. Es geht nicht um die verrücktesten, abgefahrensten Erziehungskonzepte, ja, die so unglaublich groß sind und kompliziert mit 1000 Tabellen. Es gibt Leute, die machen das gerne, so nach allen möglichen Strukturen. Aber das Entscheidende im Kern ist eigentlich das, was du selbst vorlebst, wer du selbst bist, wie du dich selbst fühlst, was deine Gottesbeziehung ist, wie du dein Leben liebst. Und das ist das, was du letztendlich auch nach außen kopierst. Und ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Einmal beobachte mal deine Kinder oder deine geistlichen Kinder, die Menschen, die du prägst. Beobachte die. Was fällt dir an ihrem Verhalten auf? Und was wünschst du dir, wie sie sich entwickeln sollen? Und wie kann es gelingen, dass das, was du dir wünschst, wie du das selbst in deinem Leben lebst? Was musst du dabei dir ändern, damit deine Kinder das dich kopieren können? Was muss das sein? Und vielleicht ist es auch so, dass eins der drei Ks, kuscheln, kommunizieren, korrigieren, so eine Baustelle für dich persönlich ist. Dem einen fällt es leicht zu kuscheln, aber der redet einfach nicht, sagt seinen Kindern nicht, dass er sie liebt, drückt Wertschätzung so nicht aus. Oder vielleicht ist es das Kuscheln, das dir fehlt, oder vielleicht das Korrigieren. Ja. Such dir das aus, wo du merkst, dass das eine Baustelle bei dir ist. Und ich möchte euch als Väter und geistliche Väter, als als Eltern voll Mut machen. Diese Aufgabe, die wir haben, als Väter Menschen zu prägen, ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Das ist ein ganz großes Privileg. Und wir dürfen Menschen prägen. Und das ist nicht kompliziert, irgendeine ganz abgefahrene Theorie, sondern das ist eigentlich ganz geerdet und einfach. Eigentlich das, was ich selbst lebe. Und ich möchte euch herausfordern, das anzunehmen. Und wenn wir das tun und da unser Handeln verändern lassen von Gott, von seiner, wer er als Vater ist, in seiner Klarheit, in seiner Liebe, wenn wir das immer mehr diesem Raum geben in unserem Leben, dann hat das Auswirkungen. Und das packt. Und da werden Leute von außen fragen, was ist bei den Christen? Warum ist das da so anders? Und das wird sichtbar. Und das ist echt der Hammer. Deswegen mache ich euch Mut, Väter zu sein. Auch bewusst als Väter Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein toller Job. Da liegt Gott Segen drauf. Und da können wir mutig ran. Und wir sind nicht diejenigen, die hinten anstehen müssen und nachher irgendeinem Ideal nachfolgen, sondern letztendlich geht es um eine aufrichtige, glaubhafte, eigene Beziehung zu Gott, wo mich Gott immer wieder korrigiert, wo meine Beziehung zu Gott klar ist und dass ich da Frieden gefunden habe. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.